Das ist nun mal so, wenn man sich auf so eine Reise begibt, da hat man den einen oder anderen Rückschlag. Aber meiner Überzeugung nach ist es Glück des Tüchtigen. Jemand, der immer wieder am Ball bleibt und einfach dran bleibt, einfach weitermacht und immer sein festes Ziel im Blick hat, der kommt an.
Inside Packaging, ein Podcast von Thomas Schmidt.
Herzlich willkommen bei Inside Packaging, dem Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider aus der Verpackungsindustrie. Mein Name ist immer noch Thomas Schmidt und ich bin Personalberater mit Leidenschaft für die Branche. Und in diesem Podcast sprechen wir über Menschen, Märkte und Management. Ob spannende Einblicke aus dem Maschinenraum der Industrie, Trends entlang der Lieferkette oder das, was moderne Führung heute ausmacht. Dies sind nur einige der Themen, die wir hier mit Gästen aus der Industrie besprechen. Inside Packaging hat dabei den Anspruch, Klartext statt Schlagworte zu liefern. Und in diesem Sinne freue ich mich, dass Sie auch dieses Mal wieder mit dabei sind. Schon in der letzten Folge haben wir mit Heinz-Henning Seute, CEO und Eigentümer von LH Plastics, über die Herausforderungen und Chancen rund um das Thema Recycling gesprochen. Über regulatorische Rahmenbedingungen, technologische Entwicklungen und die Rolle des Mittelstands. Ein Gespräch, das gezeigt hat, wie komplex, aber auch wie wichtig Transformation in diesem Bereich ist. Sofern Sie das Gespräch noch nicht gehört haben, empfehle ich Ihnen, machen Sie eine Pause, hören Sie sich das erste Gespräch an und kommen Sie dann gerne zu dieser Folge zurück. Heute wollen wir an dieses Gespräch anknüpfen, wenden uns aber einem ganz anderen Thema zu. Der Frage, wie Sichtbarkeit im Mittelstand zu einem Wettbewerbsvorteil werden kann oder genauer gesagt, warum es nicht reicht, hervorragende Produkte und Leistungen zu haben und wie Unternehmen durch mutige Positionierung und klare Kommunikation neue Chancen und Möglichkeiten eröffnen können. Ich freue mich sehr, dass er heute auch für diese zweite Folge mein Gesprächspartner ist. Er steht mit LH Plastics nicht nur für technologische Kompetenz, sondern auch für eine ungewöhnlich klare und, ich finde, kreative Positionierung im Markt. Sichtbarkeit ist offensichtlich für ihn kein Nebenthema, sondern Teil der Unternehmensstrategie und genau darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Schon im ersten Teil haben wir gehört, dass das auch ein klein wenig mit seinem Studienhintergrund und einem, ich sage mal, Marketingblick aufs Unternehmen zusammenhängt, aber wir wollen das in diesem Gespräch nun vertiefen. Es geht unter anderem um Fragen wie, warum die Sichtbarkeit für mittelständische Unternehmen wichtig ist, welche Rolle dabei eigentlich die Unternehmerpersönlichkeit an sich spielt und wie es gelingt, zwischen Authentizität und klarer Positionierung die richtige Balance zu finden. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, bin dankbar, dass Herr Seute sich auch für diese zweite Folge Zeit genommen hat und sage nochmal herzlich willkommen bei Inside Packaging, Herr Seute.
Ja, vielen Dank. Auch wieder herzlich willkommen bei uns im Unternehmen.
Wir haben im ersten Teil sehr ausführlich über Ihren Werdegang und den Weg ins Unternehmertum gesprochen. Deswegen darf ich hier nochmal auf die erste Folge verweisen. Das wollen wir jetzt in diesem zweiten Teil daher nicht nochmal aufgreifen. Ich fange deswegen vielleicht mal mit einer etwas breiteren Perspektive an, bevor wir dann noch etwas spezifischer auf Ihr Unternehmen und die Maßnahmen, die Sie eingeleitet haben, eingehen. Sichtbarkeit ist ja für viele mittelständische Familienunternehmen nach meiner Beobachtung ein bisschen eine Herausforderung. Ne? Man tut sich vielleicht schwer, sich ein bisschen aus der Deckung zu wagen. Sie haben da offensichtlich einen anderen Weg gewählt, sind nach meiner Wahrnehmung sehr präsent, sichtbar. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht auf Sie aufmerksam geworden.
Vermutlich nicht, nein.
Warum war es Ihnen wichtig, das Thema so aktiv anzugehen?
Naja, am Ende des Tages ist es eine unserer Disziplinen als Unternehmer, sein Produkt, seine Dienstleistung, sein Unternehmen zu vermarkten. So, alles dreht sich um das ganze Thema Vertrieb. Oder andersrum ausgedrückt, in dem Moment, wo es keinen Kunden gibt, niemand bereit ist zu kaufen, ja, ist das Produkt, die Dienstleistung nichts wert. Das ist erstmal Fakt. Also, egal wie gut man ist, egal wie toll das Produkt ist, egal wie gut die Dienstleistung ist, wenn es sich nicht verkauft, so, dann ist es nichts wert, dann kriege ich keinen Umsatz, kann im Zweifelsfall keine Mitarbeiter bezahlen und verliere auch das Existenzrecht als Unternehmen und dementsprechend auch als Unternehmer. So. Und ich glaube nicht, dass das jetzt irgendeine, ich sag mal, was Neumodernisches oder ein Prinzip ist, was jetzt irgendwie neu ist oder in der heutigen Zeit jetzt erst entstanden ist. Ich denke, das gibt es seit vielen, vielen tausend Jahren. Nur die Art und Weise, wie wir verkaufen, wie wir vermarkten, die hat sich einfach nur verändert. Ja, also ich sag mal, die alten Ägypter, die haben sich auch auf irgendwelchen Märkten oder sowas, Handelsplätzen oder sowas getroffen. Die haben auch ihre Art und Weise von Marketing gemacht. Da hat sich ja auch nicht der, weiß nicht, der Steinmetz oder sowas oder der Fischer oder irgendjemand, ich sag mal, in seine Fischerbude gesetzt und hat gesagt, keine Ahnung, warum ich keinen Umsatz mache. Naja, wenn er nicht auf den Markt geht und keinen Stand aufbaut und nicht sogar ruft und auf sich aufmerksam macht, ne? Viele kennen sicherlich den Begriff des Marktschreiers, ja, dann kriegt er halt keine Kunden. Und dabei geht es oftmals ja gar nicht mal darum, dass sich das bessere Produkt durchsetzt, sondern das Produkt, was am sichtbarsten ist für den Kunden, um jetzt eine Kaufentscheidung zu treffen. So, das ist jetzt erstmal so die große blanke Theorie.
Jetzt haben Sie den Begriff Marktschreier genannt. Ganz spannend, weil ich würde vermuten, dass viele Marktschreier mit, ich sage mal, begrenzter Seriosität gleichsetzen würden. Ne? Also hier Ahle Dieter, ja, Hamburger so. Fischmarkt, ne? Im Zweifel verkauft genau. Er dir auch noch ein Messerset mit, solange du dann nur den Aal da kaufst. Also wie sehen Sie das? Wie hält man da die Balance, um auf der einen Seite sichtbar zu sein? Das glaube ich auch, ist total wichtig. Und auf der anderen Seite eben auch trotz allem die notwendige Seriosität beizubehalten, um auch von denen, die es hören sollen, mit dem ausreichenden Ernst wahrgenommen zu werden.
Also erstmal grundsätzlich stehe ich zu 100% hinter meinem Unternehmen und meinen Produkten und glaube, dass sie, wenn sie von meinen Kunden eingesetzt werden, bei denen etwas verbessert, weil ich das bessere Produkt habe und ich davon überzeugt bin, dass es meinem Kunden danach besser geht, wenn er bei mir kauft. Nicht nur wegen dem Produkt, sondern auch wegen dem ganzen Drumherum, wegen dem Service, wegen der Zuverlässigkeit und so weiter. Warum sollte ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich das nicht so laut, wie es nur irgendwie geht, in die Welt hinaus posaune? Ja, um es jetzt mal zu übertreiben. Also als Marktschreier durch die Gegend laufe. Okay, jetzt ist es allerdings so, dass wir Menschen, gerade wir deutschen Menschen, unfassbar gerne kaufen. Aber wir wollen uns nichts verkaufen lassen. Wir denken immer, wenn da jetzt jemand kommt mit schmierigen Sätzen und ausgefeilter Rhetorik, dann ist das bestimmt jemand, der, ich sag mal, durch die Reibungswärme jemanden so schnell über den Tisch zieht, dass die Reibungswärme die Nestwärme oder sowas ähnliches geht. Ne? Also ich krieg's gar nicht richtig zusammen, aber wenn man das so die alten Verkaufstrainer oder sowas hört, die hauen dann solche Sprüche raus. So. Und die Überlegung, die ich mir gestellt habe, war, genau das, wie können wir das erreichen, dass wir Sichtbarkeit im Markt bekommen, also sprich auf uns aufmerksam machen können.
Jetzt haben Sie schon gesagt, der Vertrieb, der Verkauf hat sich dahingehend gewandelt, dass Sie auch für sich zur Überzeugung gekommen sind, ich muss so präsent sein, um am Ende auf mein Unternehmen, meine Produkte, meine Lösungen aufmerksam machen zu können. Demnach schließe ich daraus auch, der Weg, den Sie da eingeschlagen haben, den würden Sie heute als erfolgreich, was auch immer dann erfolgreich heißt, aber einschätzen. Also das, was Sie sich davon versprochen haben, ist eingetreten oder gab es auch mal so Beispiele, wo man gesagt hat, ei, da sind wir in eine Richtung gelaufen, da haben wir dann aber irgendwann festgestellt, dass wir vielleicht doch nochmal eine Abzweigung nehmen.
Also erstmal die erste Frage. Es ist nicht nur nice to have, sondern es ist erstmal notwendig und erforderlich. Ja, also ganz grundsätzlich müssen wir alle in die Sichtbarkeit kommen. Das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sage, okay, das mache ich jetzt, weil ich den ganzen Tag Langeweile habe, sondern jeder Unternehmer muss an seiner Sichtbarkeit arbeiten. Jetzt muss das aber jeder für sich selber rausfinden, was es jetzt bedeutet, sichtbar zu sein. Ist es jetzt der Zeitungsartikel? Ist es die Litwa-Säule? Ist es eine Webseite? Ist es Social Media? Wenn ja, auf welcher Plattform? Ist es eine Messe? Wenn man mich fragt, was davon ist jetzt das Entscheidende, würde ich sagen, das kommt darauf an. Es geht nicht darum, nicht um das Ob, sondern um das Wie und wie viel. So. Und wie erfolgreich wir das machen, ich meine, das muss Erfolg, das definiert ja jeder für sich selber. Und ich will jetzt mir nicht anmaßen zu sagen, wir machen alles richtig. Auch dort geht das eine oder andere auch mal schief. Das ist jetzt so. Und Stand heute, ja, wir haben, glaube ich, eine sehr hohe Sichtbarkeit inzwischen, aber die kam ja auch nicht über Nacht. Das ist ja auch ein Weg, den wir begangen haben und wo wir jetzt, glaube ich, so die letzte, auch in der letzten Podcast-Folge so ein bisschen drumherum gekreiselt sind, ist um unsere Diamanten-Trilogie. Wir haben drei Imagefilme. Sie sind nicht ganz klar Imagefilme, aber sie sind Werbeclips, produziert um...
Sehr aufwendige, wenn ich das sagen darf.
Ja, das ist auch sehr aufwendig. Wenn das interessant ist, kann ich das ruhig ein bisschen vertiefen. Also grundsätzlich ging es darum, einen Imagefilm zu drehen. Wie sind wir überhaupt grundsätzlich darauf gekommen? Im Ursprung hatten wir das gar nicht. Wir hatten einen Imagefilm gehabt, den haben wir vor vielen, vielen Jahren produziert, so einen ganz klassischen. Der hat so gestartet, dass LH Plastics irgendwo in Werdau, ihr Recycler, ihres Vertrauens, und wir denken
Schwenk an über die Produktionsanlagen.
Ja, genau. Also so richtig mit super schöner, gemütlichen Fahrstuhlmusik. Also für damalige Verhältnisse war das auch schon wieder top, ne, als wir es produziert haben. Und auch damals auch schon aufwendig. Also das Produktionsteam hat dort ganze Arbeit geleistet. Witzigerweise übrigens, ein Teil der Mannschaft, die den ersten Film gedreht haben, den gibt es heute nicht mehr online. Er ist auch nicht mehr irgendwo nicht gelistet. Ich weiß gar nicht, ob wir den noch irgendwo haben. Bestimmt irgendwo. Aber auf die bin ich zugekommen und habe gesagt, pass auf, ich möchte gerne einen neuen Film haben. Und zwar möchte ich haben, wenn ein Besucher in unser Unternehmen kommt, möchte ich 2-3 Minuten eine Unternehmenspräsentation haben, dass derjenige A, unterhalten wird, aber trotzdem weiß, was wir machen, und dass man auch wie so eine Art Icebreaker hat, so, man kommt hier in die Firma rein, man setzt sich an den Tisch, wir sagen, okay, wir gucken erstmal 3 Minuten Film, man entspannt sich, man kommt erstmal an, 6 Stunden Autofahrt im schlimmsten Fall und dann auch noch bei Regen über den Parkplatz gelaufen, ne? Und will erstmal ankommen, erstmal genüsslich am Kaffee nippen, und da wollte ich so für den Start einen Film haben, den haben wir dann auch produziert. Das ist Teil 1, Sächsische Diamanten, der unser Geschäftsmodell einfach erklärt, wer wir sind, was wir machen. Und als der Film dann fertig war, ich das unseren Mitarbeitern hier präsentiert habe, auch hier in diesem Raum, und alle standen dann hier rum und haben gesagt, und wann geht der auf YouTube online? Ich sage, wieso soll denn der online gehen? Na, das müssen doch alle hier sehen, unsere Kundenlieferanten. Da habe ich noch gesagt, bist verrückt? Nein, der ist nur für intern. Also wenn jemand zu uns herkommt, wo wir das dann auch danach dann ein bisschen erklären können. Er hat gesagt, nee, das kannst du nicht machen. Ja, und dann kam halt Corona und wir hatten die Notwendigkeit, dass wir plötzlich Sichtbarkeit brauchten. Und mein Co-Geschäftsführer, der für die Produktion, Logistik und so verantwortlich ist, der Robby Becker, der hat dann zu mir irgendwann mal gesagt, Hein Senning, pass auf, egal was du machst, aber wir brauchen jetzt die Sichtbarkeit, gerade auch für neue Mitarbeiter, ansonsten wird es schwierig.
Bedeutet aber auch, Sie dürfen gleich weiterreden, aber da will ich kurz einhaken, die Entscheidung, so richtig in die externe Sichtbarkeit zu gehen, war eigentlich doch auch wieder durch den äußeren Trigger Corona getrieben. Also Sie sind nicht 2018 dann damals Schritt für Schritt ins Unternehmen dann eingestiegen, vom Vater übernommen, und haben von sich aus damals schon gesagt, also eins ist klar, mich und das Unternehmen muss in 10 Jahren jeder in der
Industrie kennen. Nein, auf gar keinen Fall. Also das habe ich so gar nicht gesehen, sondern wie gesagt, wir haben diesen Film dann online gestellt und haben ihn, ich glaube, LinkedIn hatten wir damals noch nicht, zumindest noch nicht so in der Form, wie wir es heute betreiben. Also wir reden ja davon, jetzt haben wir 2025, den haben wir 2022 gelauncht, den haben wir nur per E-Mail, ich sag mal, ein bisschen verteilt an den einen oder anderen und über die Google-Suche und Webseite, und dann hat sich das so mehr oder weniger verbreitet. Und wir hatten dort, ich sag mal, in der ersten Woche 400-500 Aufrufe, was ja in unserer kleinen Welt als
super Zahl.
YouTube-Kanal ist ja 500 Klicks. Also wer sich da ein bisschen auskennt, ist das aus dem Stand erstmal eine krasse Zahl. So. Und da haben wir gesagt, okay, wow. Und dann haben wir viel positives Feedback bekommen. Eigentlich nur positives Feedback, auch aus der Branche. Wir sind in Unternehmen reingekommen, die gesagt haben, Sächsische Diamanten, wir wollen wissen, wer ihr seid, haben uns eingeladen, auch große Konzernzentralen. Das fanden wir total spannend. Und daraus ist dann die Idee entstanden, wo wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir einmal so einen Film hingelegt. Wir brauchen jetzt aber noch Mitarbeiter. Wir machen das ganze Thema als Recruiting. Und daraus ist dann der zweite Teil entstanden, Haus der Diamanten. So.
Also wer die Filme nicht kennt, dem kann ich empfehlen, sie anzuschauen. Gerade der zweite Teil, weil ich da natürlich eine gewisse Nähe inhaltlich zum Thema auch habe, wirklich, wirklich herausragend gemacht im Bereich Arbeitgebermarke. Wie spreche ich Leute an? Eigene Mitarbeiter eingebunden. Also als Außenstehender muss ich sagen, Gratulation. Ich fand das ganz großes Kino.
Genau, und das war das, was ich in unserem ersten Teil unserer Podcast-Folge erklärt habe, Teil meiner Bachelorarbeit, Employer Branding. Und dann haben wir diesen zweiten Teil gedreht. Und den haben wir dann tatsächlich schon inzwischen mit LinkedIn ein bisschen gepusht und auch mit YouTube und auch wieder E-Mail und auch ein bisschen vorangekündigt. Aber auch noch, ich sage jetzt mal, aus Marketer-Perspektive noch alles sehr hemmsärmlich. Aber trotzdem ist der in der ersten Woche, also der hat auch in den ersten Tagen oder ich glaube in den ersten 24 Stunden die 500 Klicks zusammengekriegt. Steht, glaube ich, Stand heute bei, ich weiß es gar nicht so genau, 5.000, 6.000 oder so. Also das hat richtig gut funktioniert. Das war zwischenzeitlich so krass, dass ich hier in einem örtlichen Supermarkt gegangen bin und vom Kassierer, hallo Herr Unternehmer oder der Produzent, nicht Unternehmer, Produzent, also ich habe dort die Rolle als Produzent angesprochen wurde und wir daraus tatsächlich eine Position des Schichtführers besetzen konnte, dass jemand gesagt hat, okay, alles klar, ich stehe hier im Lohn und Brot, bin komplett unzufrieden, aber ihr seid cool, ihr seid näher dran, ich habe schon vieles von euch gehört, aber das war jetzt nochmal so der letzte Ruck. So ist einer unserer besten Schichtführer inzwischen.
Ja, weil das finde ich ein ganz tolles Praxisbeispiel. Natürlich steckt da sehr viel Arbeit drin, bis man so einen Film hat, aber es zeigt, dass eben solche Mittel auch zum Erfolg führen. Und gerade im Bereich Fachkräftegewinnung ist das wirklich ein super Beispiel, was man eigentlich auch kreativ machen kann, um dann an die richtigen Leute zu kommen. Wirklich toll.
So, und die Agentur, die das produziert hat, die wollte sich, wie gesagt, wir kennen die schon sehr lange und sind inzwischen auch Freunde geworden. Die wollten sich natürlich auch so ein bisschen selbst verwirklichen, mit dem ersten Teil schon. Und beim zweiten Teil haben wir gesagt, okay, wir machen das nochmal, hat gut funktioniert, aber wir legen mal eine Kelle oben drauf. Und dann haben die wirklich Gas gegeben. Wir haben 2 Tage lang diesmal gedreht, am ersten Tag einen Tag, beim zweiten Teil 2 Tage, von morgens bis abends, richtig mit Crew. Und beim dritten Teil, der jetzt vor wenigen Wochen online gegangen ist, der sich weniger um das Unternehmen, vielmehr um unsere Branche und mit einer Botschaft beschäftigt, haben wir 3 volle Drehtage gehabt. Morgens früh um 7 ging es los und wir haben Mitternacht frühestens geendet. Also wir hatten eine Szene, die war erst 2:30 Uhr nachts im Kasten. Es war auch eine Nachtszene. Und wir hatten fast 20 Crewmitglieder, die da mitgewirkt haben. Es war ein sehr, sehr hoher Aufwand, weil wir diesmal gesagt haben, wir haben eine Botschaft, die soll am besten viral gehen oder sich schnell weit verbreiten. Wir wollen sie aber auch entsprechend würdigen und sie soll auf einem sehr, sehr hohen Niveau, also filmerisch auf einem sehr, sehr hohen Niveau einsetzen. Also der große Streaming-Dienstleister, der war so ungefähr unsere Messlatte, die wir erreichen wollten. Dementsprechend war auch der Aufwand. Wer sich dafür jetzt interessiert, wie aufwendig das ist, wie das überhaupt aussieht, ja, weil so ein Film, der verrät das ja immer nicht, haben wir seit letzter Woche Sonntag auf unserem YouTube-Kanal von LH Plastics die Doku dazu. Also wir hatten noch einen extra Filmer dabei, einen Filmografen, den Sebastian Besler, auch ein guter Freund von mir. Der hat diese 3 Tage komplett begleitet als Videograf und hat eine Doku daraus geschnitten. Also wie so eine Art Aftermovie. Es sind auch ein paar Interviews dabei. Also wer sich dafür interessiert und sagt, möchte ich auch haben, will aber mal wissen, was auf mich zukommt, der kann sich mal das Video angucken. Das empfehle ich sehr, sehr dringend. Aber ansonsten können wir da auch gerne drüber sprechen.
Und wer es genau wissen will, kann sich gerne auch bei mir melden. Dann stelle ich jederzeit den direkten Kontakt zu Herrn Seuter auch her.
Gerne.
Schauen Sie sich die Videos an, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich kann Ihnen sagen, das lohnt sich. Ich will beim letzten Video bleiben, weil wenn man die Evolution dieser 3 Videos betrachtet, jetzt nicht nur vom Aufwand her, den Sie beschrieben haben, 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage, fällt ja auch auf, das erste Video war ursprünglich mal so für den internen Gebrauch gedacht, Imagefilm, es kommt jemand her, dem will ich was zeigen. Das zweite Video orientierte sich dann schon nach außen im Sinne von Mitarbeitergewinnung. Wer sind wir als Arbeitgeber? Wer sind wir als Unternehmen? Und der dritte Teil ist ja jetzt eigentlich losgelöst vom Unternehmen LH Plastics und nimmt mehr die Branche und das Thema Recyclingkapazitäten in Deutschland/Europa in den Fokus. Jetzt könnte ich natürlich ein bisschen zugespitzt fragen, ja, Mensch, Herr Seuter, aber gibt es dafür nicht eigentlich Verbände, die sich mit der Positionierung der Branche beschäftigen müssen? Warum müssen Sie als Unternehmer das tun oder warum fühlten Sie, dass Sie das tun müssen? Weil das ist ja was, wo man sagt, naja, wie groß da der Vorteil jetzt für ihn als Unternehmer im eigenen Unternehmen ist, weiß ich nicht. Warum dieser breite Blick im letzten Film und nicht noch was auch vielleicht stärker Ihr eigenes Unternehmen irgendwo positioniert?
Also müssen tun wir hier gar nicht. Also gemusst, also mich hat auch niemand gezwungen oder sowas. Ne? Also erstmal grundsätzlich nein. Das kam alles aus freien Stücken. Ja, ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, naja, ihr Verbände, macht mal. Ich bin der Produzent, lehn mich zurück. So bin ich aber nicht. Ich bin der Meinung, jeder muss seinen Teil dazu beitragen. Und ja, wir sind ein kleines Unternehmen. Jetzt könnte man uns unterstellen und sagen, naja, was wollt ihr als kleines Unternehmen dazu beitragen? Naja, gut, der Vorteil, wenn man klein ist oder klein im Sinne von flexibel und unkompliziert. Also ich bin als Inhaber, kann ich natürlich sehr flexibel entscheiden, wo die Reise hingeht und was ich für Aktionen starte. Und so ein Video oder so eine Kampagne zu starten, hat natürlich auch gewissermaßen auch was mit einem Invest zu tun. Und daraus jetzt eine, ich sag mal, Rentabilitätsrechnung, eine Gewinnrechnung oder sowas zu starten, so klassisch Controlling, ist natürlich schwierig. Also man braucht schon einen größeren Glauben an das, was man dort tut, und eine Überzeugung, das, was man dort tut. Und das ist meiner Meinung nach die Verantwortung, die kann ich als Unternehmer nicht abgeben. Wenn ich als Unternehmer, Inhaber, Geschäftsführer nicht an die Vision und an die Mission, an das, was wir hier tun, glauben und davon überzeugt bin, na, wer zur Hölle soll es denn dann machen? Also das ist mein Job. Ich kann das A erstmal nicht nach intern delegieren. Zweitens, warum machen es dann nicht Verbände? Naja, die machen ja Aktionen, aber genau diesen Style, den haben wir gefunden. Ich habe das Gefühl, da haben gesagt, naja, das könnte unser Beitrag sein. Ich glaube nicht daran, dass die Probleme in der Welt von jemand Einzelnen gelöst wird oder gelöst werden kann, sondern es ist immer eine Zusammenarbeit aus vielen. Jeder in seinem Bereich, jeder in seiner Stärke. Verbände haben eine viel größere Verbindung zu NGOs oder Politikern oder zu Regierungen oder wie auch immer. Haben dann viel größeres Netzwerk, können Vermittler, können Kommunikator werden, können auch wieder Sichtbarkeit spielen. Das haben wir übrigens, haben wir auch Unterstützer gehabt in der Branche, die uns auch in der Sichtbarkeit unterstützt haben. Und wenn dort viele Akteure, alle so wie sie am besten können, zusammenarbeiten, und für uns ist es halt in dem Fall jetzt diese filmerische Inszenierung gewesen, wo jetzt andere bereits schon aufgesprungen sind, das Thema aufgegriffen haben. Ein befreundeter Maschinenhersteller hat das Thema aufgegriffen, verbreitet das auch über seine Social-Media-Kanäle beziehungsweise über seine Newsletter. Es wird darüber einen Bericht geben in einem Magazin. Ich will da ja keine Gegenleistung dafür haben, dass ich sage, okay, ich habe jetzt hier ein Produkt und das verkaufe ich, sondern das ist mein Beitrag für die Branche oder unser Beitrag, ne? Wir als Unternehmen, war ja keine Alleinleistung. So, und am Ende des Tages machen das viele andere Unternehmer, auch andere Recycler, die wieder mit ihrer Verbandsarbeit oder mit ihrer Aufklärungsarbeit oder auch mit ihrer Kampagnenarbeit. Jeder so, wie er kann, will und möchte, ergibt es dann hinterher ein Bild. Ich alleine bewege hier gar nichts.
Und trotzdem, Herr Seute, glaube ich schon, dass die Unternehmerpersönlichkeit eine wichtige Rolle in dieser Thematik spielt. Oder sehen Sie das ganz anders?
Nee, doch, die Persönlichkeit spielt eine ganz wichtige Rolle und ist in der heutigen Zeit, glaube ich, wichtiger denn je. Es ist ja jetzt nicht für uns nur diese drei Filme. Das ist jetzt, ich sage jetzt mal, das ganz große Feuerwerk. Ich vergleiche das immer so, so eine Marketingstrategie besteht aus verschiedenen Aktionen und Instrumenten. Aus dem Militärischen glaube ich mir dann immer so den Begriff, das ist der Kampf der verbundenen Waffen. Es gibt nicht das eine, ich nenne es jetzt mal Waffensystem, was den ganz großen entscheidenden Wumms hat, sondern es ist immer die Kombination aus allem. So, um da jetzt in diese Analogie nicht zu weit abzudriften. Das heißt natürlich fürs Marketing, ich brauche verschiedene Aktionen. Es braucht, ich sag mal, das ganz große Feuerwerk, wo ich sag mal, einen ganz großen Wumms habe. Das ist so das Feuerwerk oder früher, als ich noch in der Diskothekenzeit war und so der Discogänger war, gab es einen Musikpark in Kassel. Und immer wenn ein berühmter DJ aufgelegt hat, dann gab es diese Suchscheinwerfer am Himmel, so ein bisschen so wie Batman. Ich weiß nicht, ob es das heute immer noch gibt, aber oder ob das inzwischen verboten ist, weiß ich nicht. Aber damals war das so und dann wusste er, alles klar, zu dem musste hin. Es gab ja noch viele andere Clubs in der Stadt und das sind unsere Filme. Das sind einfach nur diese Suchscheinwerfer, wo jeder weiß, okay, alles klar, da muss ich mal genau hingucken. Und jetzt kommt es aber darauf an, dieser eine Suchscheinwerfer macht dir den Club nicht voll, sondern es ist die Werbung im Vorfeld gewesen, es ist die Mund-zu-Mund-Propaganda gewesen, es war die Reputation gewesen. So, und ich sag mal, wenn man jetzt bei diesem Beispiel bleibt, wenn man zu uns kommt oder uns anfragt, dann sind es natürlich meine Mitarbeiter, die hochmotiviert in den Kundenkontakt, in den Lieferantenkontakt starten, qualifiziert sind, erfahren sind, dort dann entsprechend agieren und arbeiten können. Dass dann aber auch die Enttäuschung nicht plötzlich eintritt, wo man sagt, ja, geile Party hier, aber der DJ war eine Pfeife, so ungefähr. Ne? So ungefähr. Oder alles war geil, aber die Musikanlage ist alle halbe Stunde abgestürzt oder das Bier war verseucht und es hat nicht funktioniert und an der Bar, die waren zu langsam. Also ein Club alleine macht es ja nicht nur durch den großen Scheinwerfer und den Auftritt, sondern dann muss er in Gänze abgeliefert werden.
Sie müssen hinten raus das halten, was sie vorne versprechen.
Genau so. Und diese Zusammenarbeit, und ich sehe Marketing so, sie brauchen, ich sag mal, das ein oder andere Feuerwerkinstrument, aber sie brauchen auch viele, das ist eine kurzfristige Sache und dann brauchen sie aber langfristige Sachen. Das kann jetzt zum Beispiel ein Magazin sein, das kann eine Kundenbroschüre sein, das kann LinkedIn-Beitrag oder Beiträge sein, die wir auch inzwischen immer mehr intensivieren. Das kann aber auch, wie bei Ihnen, ein Podcast sein, der auch von der Kontinuität lebt und nicht von, ich hau mal eine Folge raus und danach kennt mich jeder, sondern das ist ein Marathon über, und das nicht über Wochen, sondern über Jahre. Also in der heutigen Zeit ist Sichtbarkeit, wir haben auch eingangs darüber gesprochen, über die wirtschaftliche Situation, umso wichtiger, sich als Unternehmen zu positionieren, um Vertrauen aufzubauen, weil Sichtbarkeit heißt ja nicht nur gesehen zu werden, sondern auch Vertrauen aufzubauen. Also ich zeige sehr viel von meinem Unternehmen, von unserer Produktion, wie wir arbeiten, aber damit möchte ich bei meinen potenziellen Geschäftspartnern ein Gefühl erzeugen, vielleicht schon mal so eine kleine Vorentscheidung oder ein Interesse zu erzeugen, zu sagen, okay, klingt spannend, mit dem möchte ich mich mehr auseinandersetzen. Der Marke LH Plastics vertraue ich mehr, überhaupt so eine Marke aufzubauen. Da kommt das Ganze her.
Ja, vielen Dank. Was ich mich da frage, und das ist gar nicht kritisch, sondern ist wirklich eine Frage, die mich bewegt, wie stark sind denn Unternehmensmarke LH Plastics und persönliche Marke Heinz-Henning Seute miteinander verbunden? Also trauen die potenziellen Interessenten, Partner, Kooperationspartner, was auch immer, trauen die am Anfang eigentlich Ihnen als Person oder trauen die von Anfang an dem Unternehmen?
Das kann ich Ihnen jetzt ehrlich gesagt gar nicht beantworten, weil ich diese Frage noch nie gestellt oder beantwortet bekommen habe.
Ja. Was glauben Sie?
Ich glaube, dass man beiden vertraut. Also letztendlich muss man dem Unternehmen vertrauen. Also ich wünsche es mir, dass man meinem Unternehmen vertraut. Weil wenn der Unternehmer mal nicht kann oder nicht da ist oder es nicht sieht, weil ich natürlich viel im Vertrieb unterwegs bin oder auf Reisen bin, dann muss das Unternehmen ja genauso gut funktionieren. Also brauche ich ein Vertrauen in die Marke, in die Firma. So, gleichzeitig brauche ich aber auch ein Vertrauen in den Unternehmer, also in dem Fall mich, die richtigen Entscheidungen zu treffen, oder auch den Mut zu haben, weiter zu investieren, gerade in Zeiten wie jetzt. Recycling steht unter Druck, zu sagen, okay, nee, der Unternehmer, der steht für sein Unternehmen, der hält auch sein Wort, auch wenn es mal eng wird, auch wenn es mal schwierig wird, wenn wirtschaftliche Verwerfungen unangenehme Gespräche erzeugen oder Situationen erzeugen, dass es dann jemand gibt und sagt, nein, wir vertrauen dem Unternehmer, dass er committed ist und so sagt, nee, da kommt jetzt eine Welle, aber da machen wir jetzt trotzdem weiter. Also deswegen hoffe ich eher, dass es beides ist. Wohlwissend ist es auch mein Ziel, das so zu erzeugen.
Ja, super. Jetzt will ich noch mal ein bisschen auf die Ursprungszeit sozusagen zurückgehen. Also wir setzen uns nochmal gedanklich zurück, 2018, Sie setzen Ihr Studium auf, duales Studium, um dann perspektivisch auch das Unternehmen zu übernehmen. Dann kommt Corona, Ihr Geschäftsführungspartner, der Herr Beckert, sagt, wir müssen jetzt sichtbar werden. Und dann kommen Sie um die Ecke und sagen, so, jetzt machen wir mal so einen richtig aufwendigen Film und ja, mal so richtig raus in die Sichtbarkeit. Häufig gibt es bei solchen Themen ja dann auch Widerstände, kritische Stimmen aus dem Umfeld, vielleicht sogar aus dem Unternehmen. Sie sitzen im, ich sage es mal vorsichtig, eher ländlichen Raum in Sachsen. Da wird es vielleicht jetzt auch nicht 20 Unternehmen geben, die so einen innovativen Weg gehen. Gab es diese kritischen Rückschlüsse, Stimmen, Widerstände? Und wenn es die gab, wie sind Sie da damit umgegangen?
Ja, na klar gab es die. Also jeder, der sich auf so eine Reise begibt und sich gerade auch ein bisschen mehr zeigt, auch als Person mehr zeigt, der bekommt logischerweise Gegenwind. Aber das ist, wenn man das jetzt mal reframed, das größte Lob, was man bekommt. Weil dann weißt du, du bist auf dem richtigen Weg. Wenn das niemanden interessiert hätte, dann hätte er gesagt, ja klar, ist ja normal. Ist ja völlig normal, was du machst. Ja klar, ist ja, machen ja viele andere auch. Das hätte ja geheißen, normal heißt, die Sichtbarkeit, die du damit jetzt erzeugst, wird ja wahrscheinlich so durchschnittlich sein. Ich will noch mal ganz kurz erklären, weil dann wird es nämlich deutlich, was meine ich denn, was ist meine Interpretation von Sichtbarkeit? Ich gebe mal folgendes Bild. Mein Prof hat mir damals erklärt, stellt euch vor, ihr seid in einem Kinosaal, alle sitzen. So. Und jetzt ist man aber der kleinere Mensch. Konnte ich jetzt nicht ganz so nachvollziehen, ich selber bin 1,95 groß, aber wenn man jetzt mit 1,65, 1,70 oder sowas quasi hinter mir sitzt, dann hat man so seine Einschränkungen, um auf die Leinwand zu gucken. Was wäre die naheliegendste Lösung? Man steht auf und mit einmal hat man die beste Sicht im Kinosaal. Man sieht am besten, aber man wird auch von allen gesehen und alle sagen, ja, stimmt, richtig, was er macht. Aber wer ist da überhaupt? Also warte mal, der Typ? Und wenn jetzt mit
einem. Warum steht er mir im Bild?
Ja, warum steht er mir im Bild? Was macht er? Man stellt sich erstmal die Frage. Man hat erstmal Aufmerksamkeit. Ist dann was anderes, was man daraus macht? Ne? Also wenn man jetzt, ich sag mal, jung, blau und blaue Augen hat und dann auch noch als Mädel, das kann man natürlich anders verwerten an der Stelle. Aber Spaß beiseite. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie verwerte ich jetzt diese Sichtbarkeit. Und jetzt wieder zurück in unser Unternehmerbild. Wenn ich in die Sichtbarkeit komme, ja, das kann sein, dass jetzt mit einmal anfängt, jemand zu böbeln und sagt, ey, ich kann jetzt nicht mehr so gut sehen. Oder warum stehst du dich hin? Also mich stört es jetzt nicht, aber das sieht komisch aus. Also das macht hier sonst keiner. Also niemand hier im Kinosaal steht jetzt auf. Ja, du siehst besser, du wirst besser gesehen, haben wir verstanden. Aber warum? Naja, wir haben damals so diese Generalausrede gehabt, Fachkräftemangel. Man muss ja mal was anderes probieren. Das war immer so, wenn irgendjemand zu kritisch war und es zu peinlich wurde, haben wir immer gesagt, die Generalausnahme, die hat immer funktioniert. Fachkräftemangel, jetzt haben wir Personalproblem gelöst, wir müssen ja mal kreativ werden. Ah ja, ja, klar, na klar, müssen wir machen. Das hat immer sofort funktioniert, aber diesen Long-Term zu erklären, worauf es wirklich drauf ankommt, welche Idee dahinter ist, diesen Marathon jemand zu erklären, das, was ich vorhin eingangs gesagt habe, mit diesem Disco-Scheinwerfer, das ist für viele zu komplex. Erst sagen immer alle, warum, und hinterher sagen alle, wie hast du es gemacht? So, und genau das ist das, da muss man durch. Also jeder, der das auch machen möchte als Unternehmer und der das jetzt hört, kann ich übrigens nur dringend ans Herz legen, wenn noch nicht passiert, dann bitte ganz schnell alles daran setzen, sich eine Idee zu machen, um sichtbar zu werden. Außer man kann sich vor Anfragen nicht retten, das wäre die einzigste Ausrede, das nicht zu tun. Ja, die ersten 1-2 Jahre wären komisch und man muss sich durchsetzen, aber das ist verdammt nochmal unser Job als Unternehmer, für eine Idee A zu brennen und sich auch durchzusetzen.
Da schließt sich direkt eine Anschlussfrage an, weil dieses für das Thema Brennen, dranbleiben, auch wenn es am Anfang den ersten 1-2 Jahren komisch ist, setzt ja eben auch voraus, dass das, was ich da tue, zu mir passt, dass ich authentisch bin in dem, was ich tue, sowohl als Persönlichkeit als auch als Unternehmen.
Ja.
Also wie gelingt es eigentlich, authentisch zu bleiben und wie schafft man auch den Spagat zwischen sichtbar sein, was ich als sehr, sehr positiv konnotieren würde, und vielleicht im Gegenteil einfach nur laut sein? Weil auch solche Menschen gibt es natürlich, die sind laut, aber in einer vielleicht aus naja, meiner Wahrnehmung weniger angenehmen.
Ja, aber das kann ja auch authentisch sein. Das kann ja auch authentisch sein. Also ja, ich kriege auch von dem einen oder anderen Unternehmerkollegen oder so das Feedback, ja, für mich wäre das nichts. Das fühlt sich nicht authentisch an, mich jetzt herauszustellen oder zu präsentieren und sagen, ja, Moment. Also Sichtbarkeit oder laut sein hat jetzt nicht unbedingt direkt was mit Authentizität zu tun. Also man
Absolut.
Kann laut sein, aber gleichzeitig authentisch. Man kann aber auch leise sein und gleichzeitig nicht authentisch. Also das muss jeder für sich selber rausfinden. Aber jeder Unternehmer, jede Führungskraft hat meiner Meinung nach Rollen zu erfüllen. Ich kann mir als Unternehmer nicht aussuchen und sagen, ja, ich habe BWL studiert und ja, ich weiß, wie das so funktioniert mit Bilanz. Aber habe ich ehrlich gesagt gar keine Lust drauf, weil das liegt mir überhaupt nicht. Das ist nicht so meins. Und trotzdem muss ich mich mit einem Steuerberater zusammenfinden, mit einem Wirtschaftsprüfer zusammensetzen und das Ganze zusammen erarbeiten. Das sind so Dinge, dieser Rolle muss ich gerecht werden. Und wenn das Finanzamt kommt und ganz komische Fragen stellt, dann muss ich auch das beantworten können. So. Und wenn ich jetzt einen Kunden habe und mein Produkt verkaufen möchte oder mein Unternehmen repräsentieren möchte, das ist eine Aufgabe, die kann ich nicht wegdelegieren. Ich kann nicht als Eigentümer sagen, nee, ich stelle mir jetzt jemanden ein, der mein Unternehmen repräsentiert. Das funktioniert nicht. Also nicht in meiner Welt. Und letztendlich kommt es doch jetzt nicht darauf an, plötzlich zu sagen, oh, jetzt machen wir Social Media. Jetzt muss ich plötzlich mein Unternehmen repräsentieren. Nee, das machen wir ja schon immer. Also viele, viele Generationen Unternehmer vor meiner Zeit, die haben auch schon alle ihr Unternehmen repräsentiert. Es geht nicht darum, bin ich authentisch, bin ich nicht authentisch, bin ich laut, bin ich leise, sondern die Zeit wandelt sich einfach, die Instrumente wandeln sich einfach. Ich sag mal so einen kleinen Insight, wenn ich Beiträge auf LinkedIn poste, die haben so im Schnitt gehen die so bei 8.000 bis 12.000 Impressionen. Manche starten erst mit 1.000 und dann 3 Tage später gingen die ab. Und dann, wenn ich das vorstelle, da hat mir eine Mitarbeiterin gesagt, boah, das hat nur 1.000. Da habe ich gesagt, 1.000? Stell mal 1.000 Leute vor einen hin. 1000? Weißt du, wie 1000 Leute sind? Weißt du, wie viel 500 sind? Also ich würde mal behaupten, jemand, der jetzt nicht als Speaker oder als Redner oder irgendwie trainiert ist, ja, dem geht aber der Allerwerteste auf Grundeis, wenn man vor 1000 Leuten spricht.
Gerade in einem, ich sage mal, nischigen Markt, in dem Sie, wir unterwegs sind.
Aber sowas schon.
Ist das ja beim Podcast genau das Gleiche. Ja, genau. Natürlich habe ich jetzt nicht die Hörerzahlen wie, keine Ahnung, das Deutschlandfunk-Interview der Woche, aber meine Zielgruppe ist auch eine deutlich kleinere. Ne?
Ja, aber das macht es doch umso interessanter. Das heißt, wir haben doch jetzt, wenn man jetzt mal sieht, welche Möglichkeiten und Chancen wir haben mit relativ wenig Invest. Und wirklich, also selbst unsere Marketingfilme, die viele tausend Leute erreichen, vielleicht auch 10.000 oder einen LinkedIn-Beitrag oder was auch immer oder hier ihr Podcast. Ja klar, das hat alles was mit Invest zu tun. Aber ganz ehrlich, füll mal eine 10.000 Menschenhalle. Was legst du denn da drauf, wenn du mal die Lanxess Arena oder sowas oder die Mercedes-Benz Arena oder sowas füllst oder irgendein Stadion? Also es geht ja nicht immer nur darum, was kostet oder was bringt es das, sondern welche Möglichkeiten und Chancen wir haben auf so einfache Art und Weise. Mhm. Das macht doch die Sache wertvoll.
Absolut, ich stimme Ihnen zu, sehe das in weiten Teilen genauso. Jetzt haben Sie die Reise ein bisschen beschrieben. Mich interessiert, gibt's und gab es denn auf der Reise auch die Momente, wo man da sitzt und denkt, ach du Kacke, warum habe ich mir das alles angetan?
Ja, gibt's natürlich auch. Es gibt auch Höhen und Tiefen und auch beim Machen. Ne? Also hinterher sagt man natürlich ganz cool, ja, so ein Film hat natürlich richtig viel Spaß gemacht oder so ein Beitrag und so schreiben, der ist ja auch mit Aufwand verbunden. Wobei auch der, man muss natürlich dort auch Ideen finden. Wenn man sich das aber, ja, wie soll ich sagen, es gibt so Momente, da klappt das alles nicht. Also wir selber, kleine Mini-Ankündigung, wenn ich das machen darf, auch wir planen einen Podcast, haben auch schon ein paar Aufnahmen getätigt, haben sie aber noch nicht gelauncht, weil wir noch mitten in der Trilogie-Kampagne sind. So, und das, dass sich das nicht so überschneidet. Und der sollte eigentlich vor einem halben Jahr schon online kommen. Da waren wir aber zu langsam. Der Raum war noch nicht fertig. Das Equipment hat nicht so funktioniert. Da musste was verändert werden. Dann ging das aber alles nicht so schnell und so weiter. Man musste Recherche treiben. Also das ist auch viel Aufwand im Vorfeld, was man so gar nicht sieht. Wenn es dann hinterher gemacht wird, sagt man, ja, guck mal, was ich da habe. So easy, ne? So ganz einfach. Aber auch dieses Setup hier, was Sie jetzt mitgebracht haben, jetzt ist das total easy. Da haben Sie auch eine gewisse Routine inzwischen da drin, das zusammenzustöpseln. Aber bei Minute Null war das sicherlich erstmal so ein Thema, was ist jetzt hier nochmal ein Shure-Mikrofon? So, heute, klar. So, und das ist nun mal so, wenn man sich auf so eine Reise begibt, da hat man den einen oder anderen Rückschlag, weil man vielleicht doch mehr Geld ausgibt, wie man ursprünglich gedacht hat, weil man vielleicht doch länger braucht, wie man ursprünglich gedacht oder vermutet oder geglaubt hat, oder dass es vielleicht doch ein bisschen schwieriger ist, um den einen oder anderen Verbündeten zu bekommen, jemanden hier als Gast in so einen Podcast reinzukriegen. Das ist alles logischerweise mit Aufwand verbunden. Aber meiner Überzeugung nach ist es Glück des Tüchtigen. Jemand, der immer wieder am Ball bleibt und einfach dran bleibt, einfach weitermacht und immer sein festes Ziel im Blick hat, der kommt an.
Dem habe ich als Host dieses Podcasts nichts hinzuzufügen. Jetzt als Unternehmer hat man ja sehr vielfältige Verpflichtungen. Mich interessiert ganz praktisch, machen Sie das alles alleine oder haben Sie noch einen Kollegen, eine Kollegin, die Sie bei den unterschiedlichen, ich sag mal, Marketing-Themen, wenn ich es mal so verallgemeinern darf, unterstützt? Oder wie lösen Sie es rein organisatorisch? Weil der Zeitaufwand, der dahinter steckt, kenne ich auch aus eigener Erfahrung, der ist schon immens, wenn man es ernsthaft und mit Kontinuität betreibt.
Was jetzt genau?
Alles, was Sie tun, also sowohl LinkedIn als auch dann der Podcast, den Sie zu launchen. Dann haben Sie die Filme, das alles, Vorbereitung, Nachbereitung, Verwertung, Verteilung. Sie haben Magazine angesprochen, auch da muss man irgendwie was liefern im Sinne von Inhalt oder Gespräch. Also es ist ja auch eine sehr starke zeitliche Komponente.
Definitiv, definitiv.
Lösen Sie das alles komplett alleine oder haben Sie für sich gesagt, wir haben intern oder extern Unterstützung in dem Bereich?
Sowohl als auch. Also das ist keine, also das, was wir gerade betreiben, ist unmöglich als One-Man-Show zu betreiben. Ja, um etwas anzuschieben und gerade wenn es neu ist, auf vieler Ebene und auch mit einem, ich sag mal, zumindest für unser Unternehmen, großes Budget versehen ist, dann muss ich das selber machen. Aber es ist gleichzeitig auch irgendwo auch so ein bisschen meine Leidenschaft. Ich glaube, das merkt man auch. es macht mir unfassbar viel Spaß und ich finde es cool, dass ich das, was mir Spaß macht, auch dazu führt, dass es zum Unternehmenserfolg dazu beiträgt. Also da bin ich sehr gesegnet mit dieser Möglichkeit. Aber ich habe sehr, sehr viele in unterschiedlichen Disziplinen unterschiedlich viel oder weniger Unterstützer, die es braucht. Also machen wir es mal ein Beispiel. Wenn man so einen, nennen Sie jetzt mal so einen Werbespot dreht, Zeit der Diamanten, da waren, ich glaube, inzwischen 20, 22 Crewmitglieder von extern, also Kameramann, Männer, Setrunner, Oberbeleuchter, Maske, Requisite, Organisatoren, Grafiker, Cutter, die das Ganze machen, dann Ghostwriter für die Texte und so weiter. Einen Schauspieler haben wir, tatsächlich einen Schauspieler, den haben wir von extern gehabt, der Rest waren alles Mitarbeiter. Das Ganze muss zusammengefügt werden. Eine Regisseur, Aufnahmeleitung, das Ganze muss zusammengefügt werden. Wir hatten Catering und so. Also alles das, was ich aufzähle, man könnte schon fast sagen, ich rede jetzt hier von so einer Serie GZSZ, ne? Also das ist jetzt so das
Extrem. Ich fand den Film qualitativ deutlich besser, muss ich sagen.
Sehr gut, danke. Danke, das nehme ich als absolut sehr gutes Lob. Das ist jetzt natürlich das Extrembeispiel. Wenn man das jetzt mit LinkedIn vergleicht, das mache ich fast alles selber. Ich oute mich mal als Hobbyfotograf. Das heißt, ich habe erstmal per se selber ein gutes Equipment und weiß, wie man Fotos herstellt. Ich habe noch einen Mitarbeiter, der kann auch eine Kamera bedienen. Den drücke ich das manchmal in der Hand und sage, mach mal bitte ein Foto. Dann habe ich Freunde, die sind selber Influencer. Und im Bereich LinkedIn ist es auch so, früher hat mir, ich sag mal, ich habe immer so eine Idee, so typisch Chef, so eine Schmierzettel gehabt, 5 Stichpunkte und sagt so, das formuliere ich jetzt so ein bisschen aus, das konnte keiner lesen, konnte auch keiner verstehen. Und eine Mitarbeiterin, die auch gleichzeitig meine Partnerin ist, durfte daraus dann einen Text machen. Heute muss sie das nicht mehr machen, heute macht das ChatGPT. Also meine Gedanken sind alle Beiträge, die ich bis jetzt veröffentlicht habe, sind zu 100% meine Gedanken. Aber damit das auch jemand anderes versteht, ist es, glaube ich, nicht verwerflich, dass wir einem Mitarbeiter das nicht mehr zumuten müssen, meine Sendung mit der Maus Texte lesen zu müssen, sondern dass das eine KI macht. Das macht es dementsprechend auch einfacher, schneller, praktikabler, das auch als Unternehmer, viel auch zwischendurch. Man lernt das auch in der Organisation. Viel ist es ja gar nicht, dass es kompliziert ist, sondern welche Tools nehme ich, an welcher Stelle nehme ich, was mache ich mit einem Smartphone, was mache ich mit einem Computer, was mache ich mit welchem Gerät so. Wenn das aber alles eingespielt ist und der Workflow stimmt, dann ist der Aufwand gar nicht mehr so groß. Und dann muss man einfach durch die Welt gehen und ich glaube, wir als Unternehmer bekommen so viele Ideen. Wir bekommen so viele Ideen. Also ich könnte gefühlt jeden Tag 5 Beiträge rausrotzen und den Leuten auf den Keks gehen mit irgendeinem Selfie oder sowas. Ich finde das immer mühselig, wenn ich sage immer, irgendwelche Mädels auf Bali zu sehen, die am Pool mir dann erzählen wollen, wie sie ein Unternehmen mit einem Laptop Online-Business aufbauen wollen. So.
Von 0 auf 10 Millionen.
Von 0 auf 10 Millionen in 8 Tagen, genau. Und die haben dann immer 300-400 Kommentare. Bin ich absolut neidisch drauf, gebe ich ehrlich zu. Aber letztendlich geht es ja nicht darum, viele Impressionen, viele Kommentare zu bekommen, sondern den Austausch zu haben. Und ich versuche nicht, Botschaften zu senden oder Beiträge zu senden als Selbstdarstellung, so nach dem Motto, hey, guck mal, das ist mein Produkt und ich bin wieder da und da und stehe auf der und der Bühne, sondern das auch, das ist normale PR-Arbeit, die gehört auch mit dazu, aber auch einfach die ein oder anderen Gedankengänge, Impulse rauszusenden, erst heute Morgen wieder, die entstehen dann spontan. Ich habe natürlich inzwischen Tools, wo ich dann meine Gedanken live reinposte, die dann terminiert sind und dann habe ich so eine Art, ich sag jetzt mal, wie nennt man das, so einen Redaktionsplan. Ich würde jetzt mal nicht von einem Redaktionsplan sprechen, aber das ist so eine Software, wo, wenn ich ein Thema habe und sage, okay, das bewegt mich, dann lade ich da hoch und gucke, aber dass das nicht 5-mal am selben Tag kommt und dann wieder 3 Wochen nichts, so funktioniert halt Marketing leider auch nicht, sondern dass das so ein bisschen sich verteilt. Auch dort nehme ich wieder ein Assistenzsystem. Also ich greife, bevor ich auf Mitarbeiter zurückgreife, lieber auf ein Tool zurück, probiere viel aus, auch bezahle da ein paar Mark 50 für so ein Tool. Ja, das kostet dann im schlimmsten Fall mal 10, 15, 20 Euro im Monat. Wer das jetzt mal 12 rechnet, merkt, wow, das ist ja trotzdem ein Beitrag. Ja, aber stell mal einen Mitarbeiter dafür ein. Ja, das ist so. Und noch ein Satz zu unserem YouTube und Podcast. Da habe ich eine Mitarbeiterin, die sich eine Aufgabe gesucht hat, kreativer zu arbeiten. Ihr Job ist eigentlich, unsere Finanzen zu ordnen und sagt, in einem Personalgespräch, mir fehlt so ein bisschen so dieses künstlerische oder diese kreative Arbeit. Also sie war gar nicht unglücklich mit ihrer Arbeit und sie ist auch zufrieden, aber sagt, so ein bisschen dieses Kreative, aber ich kann in der Buchhaltung nun mal nicht kreativ werden. Was will ich denn machen? Na, so, ich kann da keine bunten Bildchen malen und Excel ist nun mal emotionslos und Rechnungswesen oder irgendeine Warenwirtschaftssoftware. Aber das ist ja auch eine Chance als Unternehmer, zu schauen, ob man den einen oder anderen Mitarbeiter befähigen kann, mit Schulungen, mit Workshops, haben wir gemacht, Skills draufzubringen, um dann mit einmal eine Software von Adobe Premiere Pro zu bedienen. Das geht Stand heute. Das muss ich mir nicht mehr teuer einkaufen, habe ich in der Anfangszeit gemacht, habe ich jetzt in-house. Und mit einmal kann ich eine andere Schlagzahl fahren. Also das sind alles so Synergien, sind alles Möglichkeiten. Also unabhängig von, wie erfolgreich wird jetzt mein Podcast werden, die Frage stelle ich mir gar nicht, sondern ich habe einen Mitarbeiter glücklich gemacht, hoffentlich noch. Also das sind auch Chancen, die man haben kann.
Also ich freue mich erstmal für Sie, dass die Kollegin, die Sie angesprochen haben, nicht im Rahmen der Buchhaltung kreativ wurde. Das, glaube ich, ist auch schon mal eine gute Geschichte. Spaß beiseite. Sie haben es angesprochen und es klingt ja auch durch. Wenn man in diesem Bereich entscheidet, sich zu professionalisieren, in die Sichtbarkeit zu gehen, kostet es Zeit, es kostet Geld. Man muss ein bisschen was investieren und das meine ich nicht nur rein monetär. Jetzt haben Sie schon gesagt, ein Ergebnis war, dass Sie zum Beispiel einen sehr, sehr guten Schichtführer darüber dann auch gefunden haben und fürs Unternehmen gewinnen konnten. Aber es geht ja auch immer darum, Erfolgsgeschichten zu erzählen. Sie müssen jetzt keine Firmengeheimnisse ausplaudern, aber haben Sie so ein, zwei Erfolge, möchte ich es mal nennen, im Kopf, wo Sie sagen, ich bin mir sicher, die Kooperation, die Partnerschaft, das Thema hätten wir nicht erreicht, bekommen, gehabt, wenn wir eben nicht diesen Weg gegangen wären? Weil das, finde ich, ist ganz oft ja das, was fehlt. Jeder sieht immer nur, was es sozusagen kostet, was er investieren muss, Zeit, Geld etc. pp. Aber es fehlt immer ein bisschen, finde ich, an Erfolgsgeschichten, was denn auch Positives aus diesen Dingen entsteht. Und es entsteht ja unglaublich viel Positives aus diesen Dingen.
Also ich kann sagen, es ist unfassbar viel Positives. Also zumindest für meine Definition Positives entstanden. Also ich bin davon absolut überzeugt, dass wir bereits unseren letzten Film, wie gesagt, der hat ein bisschen was gekostet, war ein bisschen Aufwand dabei. Wer die Doku gesehen hat, weiß, kann sich vielleicht einschätzen, das war jetzt kein Schnapper, der hat sich schon amortisiert innerhalb von 14 Tagen, weil wir inzwischen, also ich sag mal, auf uns sind Geschäftspartner, potenzielle Kunden auf uns aufmerksam geworden, die gesagt haben, hey, wir wollen gerne reden. Und das sind welche, die, das mache ich jetzt nicht hier öffentlich, ja. Aber wir kriegen als kleines Unternehmen, kriegen wir Chancen angeboten, die sagen, hey, ich denke, das ist cool, was ihr macht und wir haben schon Gutes von euch gehört und auch welche, die wir sehr, sehr schätzen, die haben euch auch empfohlen und wir finden das klasse, was ihr macht, als Idee, als die Einstellung, die ihr habt. Und letztendlich darum geht es ja, dass jemand anderes so ein bisschen versteht, wie wir denken, ein Gefühl dafür zu entwickeln, ob er sich mit uns als kleines mittelständisches Unternehmen, welches wir sind, identifizieren kann. Und dann sagt, okay, habe ich Lust drauf, prüfe ich. Darum geht's. Und das findet statt, aber jetzt nicht nur seit gestern und heute, sondern auch schon die letzten Jahre immer mehr. Und das macht's spannend. Ich finde es unwahrscheinlich wichtig. Ich kann jetzt nicht das Bedürfnis befriedigen, zu sagen, ich veröffentliche jetzt hier ein ganz konkretes Fallbeispiel.
Aber das reicht mir schon.
Das ist jetzt nicht abgesprochen. Aber was ich sagen kann, als klassisches Beispiel mit dem zweiten Teil, damit haben wir zum Beispiel einen neuen Schichtführer bekommen. Ne? Ich glaube, ich habe das auch vorhin schon erzählt.
Ja, genau.
So, also wir kriegen dort Mitarbeiter. Also rein für das ganze Thema Mitarbeiterrecruiting. An dieser Stelle bitte nochmal der dringende Hinweis, langfristig das Spiel sehen. Wirklich langfristig sehen. Und langfristig heißt nicht in, wir gucken mal nach 6 Monaten, wie es läuft, könnt ihr komplett vergessen. 6 Monate ist in der Marketingwelt ein Witz. Das ist gar nichts. Da haben sich die Algorithmen ja gerade mal an euch gewöhnt. Es ist wirklich so. Unter der Prämisse, man würde regelmäßig, und regelmäßig ist auch irgendwo, alles, was unter 2 Wochen ist, ist nicht relevant. Deswegen finde ich das sehr schade. Und das soll jetzt auch sehr charmant sein. Sehr schade, dass viele sehr spannende Akteure, wenn sie auf Messe sind, 3-mal am Tag Beiträge rausfeuern. Ich bin da, ihr findet mich an Stand XY. Wenn die Messe vorbei ist, ist Ruhe auf dem Kanal. Bitte macht weiter. Bitte macht weiter. Interessiert euch auch für eure Links und Rechts, setzt Kommentare. Wie oft komme ich in Beiträgen, die ich sehr spannend finde und auch merke, ey, den hast du jetzt schon ein paar Mal wahrgenommen. Das ist auch spannend, was der sagt. Und wenn es auch nur ein, sehe ich genauso ist, das hilft ja dem anderen auch wieder. Der wiederum hat Lust, bei jemand anderes zu kommentieren. Ja, das ist vielleicht Arbeit in Anführungszeichen, aber das Prinzip von Netzwerken, von Marketing ist aber auch Reputation. Also man geht auch nicht auf eine Netzwerkparty, verschränkt die Arme, zieht die Mütze ganz tief ins Gesicht und sagt, warum spricht mich heute keiner an? Das kann doch gar nicht sein. Sondern man selber wird ja aktiv, man selber präsentiert, man selber lobt. So wie man mit Menschen agiert, wenn man im One-to-One ist, live, so sollte man sich auch auf den sozialen Plattformen verhalten. Das würde ich mir mehr wünschen, das kann ich aber auch nur jedem empfehlen und das kontinuierlich. Und dann nicht 6 Monate und dann gucken wir mal, wie es läuft, sondern Jahre.
Vielen Dank. Ein Stück weit sollte auch bei einem Blick auf die Uhr, haben Sie die Abschlussfrage jetzt eigentlich schon direkt mitbeantwortet. Weil die Abschlussfrage, die ich auch an Sie eigentlich habe, ist, was würden Sie denn anderen mittelständischen Unternehmern und Unternehmen als Empfehlung oder Tipp mitgeben, die das Thema Sichtbarkeit bisher unterschätzen? Und ich habe rausgehört, A, machen, B, Kontinuität, dranbleiben, nicht einen kurzfristigen Betrachtungszeitraum wählen, sondern on the long run, also den Marathon gehen und nicht versuchen, es über einen Messesprint sozusagen hinzulegen. Gibt es darüber hinaus noch irgendwas, wo Sie sagen würden, einfach mal damit oder damit anfangen, um ins Laufen zu kommen?
Also ich sage jetzt mal so, welches Format oder welches Instrument man jetzt wählt, ob es jetzt der große Kinotrailer ist oder ob es eine abgefahrene YouTube-Kampagne ist oder ein eigener Podcast oder ein noch größerer Messestand, das muss jeder für sich selber rausfinden. Na, ich bin immer der Meinung, es gibt nicht das eine Mittel, sondern es gibt immer die Kombination aus allem. Aber der aus meiner Sicht wichtige Tipp, den ich jedem Unternehmer, und ich sage ganz bewusst Unternehmer und gerade wenn derjenige auch noch Eigentümer ist, mitgebe, zeigt euer eigenes Gesicht. Das ist keine Ego-Nummer dann. Und das ist auch nicht, naja, ich möchte mich nicht in den Vordergrund drängen. Ich sag mal so, wir alle identifizieren uns mit Menschen, nicht mit Logos oder mit Schriftzügen oder mit Slogan. Die sind wichtig, ja, weil sie drücken die Identität des Unternehmens aus. Aber ganz entscheidend ist der Mensch, die Menschen dorthinter. Und jedes Rudel hat nun mal sein Alpha. Das ist so. Und jeder weiß doch, dass es einen Geschäftsführer, einen Inhaber gibt. Und jeder weiß, und das ist auch so, dass auch ein Inhaber immer das letzte Wort hat. Also interessiert mich auch der Blick, die Perspektive, die Eindrücke diesesjenigen, welchen. Was ist das für ein Typ? Sind das alles Mitarbeiter, die mir die ganze Zeit was Tolles erzählen und am Ende des Tages passiert eh was anderes, weil der Chef im Hintergrund, den keiner kennt, den man nur so, das ist das Phantom, was durchs Unternehmen geistert. Da kriegt man keinen Impact, keine Identifikation. Also ich kann nur jedem empfehlen und jetzt liegt es ja an jedem selber. Ist man der Laute, ist man der Leise? Wie authentisch ist man? Und da würde ich jedem empfehlen, macht euren Style, so wie es euch gefällt. Also ich glaube, dass ich an ganz vielen Stellen das ein oder andere Mal zu laut oder zu forsch oder zu laut oder zu viel rede. Aber das bin ich halt, das ist so. Ich stehe aber auch hinter jeder Aussage und wenn ich merke, dass ich über das ein oder andere Ziel hinausgeschossen bin, dann nehme ich es halt wieder zurück. Ich bin kein Politiker und muss nicht gewählt werden. Das macht die ganze Sache einfacher. Aber das macht auch die Sache einfacher vor jedem anderen. Zu sagen, okay, 8 waren so okay Entscheidungen, die 9. war doof, aber die 10. die hat geknallt. Ne? So, das kennt jeder.
Das verleitet mich dann doch noch, eine weitere Frage zu stellen. Welchen Fehler würden Sie anderen denn unbedingt ersparen wollen? Also was war denn so, jetzt dürfen Sie zum Abschluss offen sein, also was war denn der größte Bock im ganzen Thema Sichtbarkeit, Marketing, Außenauftritt, den Sie geschossen haben, wo Sie sagen, tut das unter keinen Umständen?
Also der größte Fehler, den ich gemacht habe im Kontext Sichtbarkeit, ich war zu langsam. Ich war für meine Begriffe zu langsam. Ich hätte viel, viel früher starten müssen. Das hätte uns viel Geld gespart, weil damals war noch Sichtbarkeit gerade auf LinkedIn billig. Jetzt ist sie sehr aufwendig oder teuer, wenn man sie sich kauft. Aber sie wird noch teurer. Wir sind gerade in so einer Phase, ich sage jetzt mal, gerade was das ganze Thema LinkedIn anbetrifft, beziehungsweise Unternehmensmarketing, ist man gerade in so einer Phase, wo alle gerade begriffen haben, okay, wir müssen was tun, wir müssen uns jetzt gerade sortieren, wir müssen jetzt mal eine Strategie entwickeln, wir probieren gerade so ein bisschen was aus. Es gibt viele, die sind schon weg, die sind schon ganz weit vorne. Dann gibt es welche, die, wie ich, aufholen wollen und auch schon eine große Schlagzeile und einen Vorsprung haben. Aber es gibt welche, die sind jetzt noch am Sortieren. Und ich kann jetzt jedem nur empfehlen, gibt Gas, im Zweifelsfall erstmal machen, erstmal mit einer Sache starten und selbst wenn es nicht ganz so rund kommt. Ich habe viele Ideen zerdacht, zerredet und dann so lange dran rumgepobelt, machen wir es so und ob das so funktioniert, wir müssen erstmal noch Ideen sammeln und das ist noch nicht gut genug und dann war das out. Dann war das out. Es war meine ganze Zeit, ich bringe mal zum Beispiel, es war meine ganze Zeit lang in, vor ein paar Jahren, ich sag mal so, Newsletter mit Papier zu verschicken. Report hat man das genannt. Da habe ich auch gedacht, wir machen so einen blauen Report, so einen LH Plastics Report. Was habe ich darüber mir Gedanken gemacht? Welche Software nehme ich? Welches Bild nehme ich? Welche Perspektive? Wen kann ich denn da drin interviewen? Und so weiter und so weiter. Druckereien angefragt, könnt ihr das machen? Können wir das nicht machen? Welche Mitarbeiter sind dabei? Dann das wieder liegen gelassen und so weiter. Heute ist die Idee tot. Heute würde die gar nicht mehr funktionieren. Wenn ich heute Reports verschicke und sage, hier, ich gebe euch mal Insights, wie so eine Art Unternehmenszeitschrift, liest keiner mehr. Könnt ihr gleich vergessen. Funktioniert nicht. Vergiss es. Die Welt da draußen ist viel zu schnell, als dass es darauf wartet, jetzt einen einjährigen Report zu haben. So ein Newsletter einmal im Jahr. Ich gebe euch mal einen Blick. Das ist mit LinkedIn oder mit Social Media, selbst mit Instagram. Es funktioniert halt nur anders. Oder mit einer Webseite, mit einem Blog. Blogs sind übrigens wieder sehr, sehr en vogue. Also jemand, der einfach einen Unternehmensblog hat, dort wie eine PR-Mitteilung macht, das dann aber wieder über Social Media teilt. Und jetzt ganz wichtig, das Unternehmen teilt mit, aber der Unternehmer spricht drüber, um mal diese Differenzierung zu haben. Das Unternehmen teilt mit, der Unternehmer, der Mensch spricht drüber. Und diese Zusammenarbeit, das ist meiner Meinung nach der absolute Hack jetzt aus dieser Podcast-Folge, das kann ich nur jedem empfehlen, das zu machen, das funktioniert richtig gut.
Das ist gut, dass der Hack ganz zum Schluss kam, Herr Seute, weil jetzt werden wir gleich sehen, wie viele Leute es umsetzen und wer bis zum Schluss zugehört hat. Nein, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Seute, für dieses wirklich wieder total offene und ich finde auch inspirierende Gespräch. Bei vielen Dingen konnte ich wirklich mit voller Überzeugung nicken und zustimmen, weil ich wirklich sagen muss, viele Dinge sehe ich sehr, sehr, sehr ähnlich, gerade auch was so die Rolle und die Aufgabe des Unternehmers in dieser Thematik angeht. Von daher vielen, vielen Dank. Und liebe Hörerinnen und Hörer, danke. Wir haben heute darüber gesprochen, warum Sichtbarkeit im Mittelstand eben mehr ist als jetzt nur eine Marketingfrage und wie auch eine neue und klare Positionierung Chancen eröffnet bei Kunden, Partnern, bei Mitarbeitenden in der Mitarbeitergewinnung. Gemeinsam mit dem ersten Gespräch über das Thema Kunststoffrecycling ist nach meiner Wahrnehmung ein Bild entstanden, das zwei Seiten vom Unternehmertum zeigt. Auf der einen Seite fachlich-technologische Verantwortung in einem sich rapide verändernden Markt und auf der anderen Seite die unternehmerische Haltung, sichtbar sein, Orientierung geben, Verantwortung übernehmen. Ich hoffe, dass auch Sie aus diesen beiden Folgen Impulse für Ihre eigene unternehmerische Praxis mitnehmen konnten, sei es für die strategische Weiterentwicklung Ihres Unternehmens oder für die persönliche Rolle als Unternehmer oder Führungskraft. Wenn Ihnen Inside Packaging gefällt, dann abonnieren Sie den Podcast gerne und empfehlen Sie ihn weiter. Über eine Bewertung, am liebsten natürlich mit 5 Sternen, auf den gängigen Plattformen freue ich mich sehr. Und wenn Sie Anregungen oder Feedback haben oder mir Gäste und Themen vorschlagen möchten, schreiben Sie mir sehr gerne direkt über die Website www.inside-packaging.de, auf LinkedIn oder per E-Mail an thomas@inside-packaging.de bin ich jederzeit für Sie erreichbar. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Inside Packaging. Und denken Sie daran, Inside Packaging, weil gute Verpackung mehr als eine schöne Hülle ist.